Weltfunk.
Hallo Leute, wir sind hier wieder in Weltfunk, die politische Sendung. Heute sind wir hier in Mischpult.
Das ist Matthias, grüße euch.
Und hier Alejandro. Wir haben unsere Auslandkorrespondentin Lisa, ist wo jetzt genau?
Sie müsste in Argentinien sein. Ja, also leider nicht heute hier im Studio.
Ja, ganz genau. Wir vermissen dich, Lisa. Aber ja, wir hoffen, dass du eine ganz coole Zeit in Argentinien hast. Sie hat heute uns was ein bisschen erzählt und sie sagt, dass es ziemlich warm jetzt dort, ne?
Ja, bis zu 40 Grad offenbar. Also klar, es ist Südhalbkugel, es ist natürlich da jetzt Sommer, wenn wir Winter haben. Aber es sei wohl trotzdem so ungewöhnlich aufgrund eines Wetterphänomens, La Niña.
Ja, ganz genau. Es ist so wie die Gegenteil, nicht die Gegenteil, der El Niño, aber ja, es heißt La Niña und ja, sorge für ziemlich viele Wetterextreme im Süden von Südamerika, Argentinien und Chile. Und ja, sie, Lisa erzählt, dass es gibt sehr viel Trockenheit da, ne? Und die Landwirterinnen kämpfen gegen das Wetter und so weiter. Ja,
ja. Offenbar hat es vor kurzem auch super viel Regen gegeben und auch Hagel, dass die Ernte vernichtet wurde, so meinte sie zumindest. Und jetzt das genaue Gegenteil, schon seit ungefähr einer Woche offenbar. Jetzt kommt die Trockenheit.
Ja, und du weißt, was crazy ist total, dass vor ein paar Wochen ein Freund von mir aus Kopenhagen, auf der Uni, seine Freundin ist aus Colorado. Und das Haus von den Eltern, von dieser Freundin, ist verbrannt worden. Kannst du dich erinnern? Vor zwei Wochen oder letzte Woche?
Habe ich nicht gehört, nein.
Ja, die Colorado-Feuer-Dings, Waldbrennen-Dings, sind 900 Häuser verbrannt worden. Vor zwei Wochen und in Colorado, es ist nicht Sommer. Und am nächsten Tag, die hatten so 20 cm Schnee.
Der kommt etwas zu spät an der Stelle dann.
Ja, ganz genau. Aber das war so abartig. Es war über die Reporterinnen war da und sie hat erzählt über die ganze verbrannten Häuser und so weiter und mit die ganze Schnee, ne? Der Tag davor hat alles verbrannt, voll viel Feuer und so weiter und dann nächste Tag Schnee. Mhm. So, das war einfach surreal. Ich meine, total crazy.
Ja, Colorado, das geht Richtung Rocky Mountains, ne? Oder beziehungsweise in den Rocky Mountains sogar. Also ja, ganz kann gut. Schon mal sehr viel Schnee geben, aber dass es dann so Feuer aufgibt.
Ja, Trockenheit, sehr viel Wind und so weiter. Ich glaube, das war die Gründe. Mhm. Ja, heute sprechen wir nicht über Klimawandel oder Wetter, aber wir über auch ein Thema, die hat damit auch zu tun.
Es geht eigentlich schon auch in die Richtung. Ja, wir sprechen nämlich heute über Landwirtschaft, und zwar globale Landwirtschaft, also mit einem globalen Blick auf die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat für die ganze Welt. Und das hat natürlich schon auch was mit dem Klimawandel zu tun.
Ganz genau, das werden wir später schauen, was hat damit zu tun. Ne? Ich habe hier eine ganz coole Grafik gefunden, eine Tabelle. Und ich wollte ein bisschen darüber erzählen, weil dass wir einen Überblick kriegen, um was das eigentlich die Landwirtschaft ist und so weiter. Und das bezieht sich auf das Land, ne? Wie viel Land wir brauchen für Landwirtschaft und so weiter. Ne? Und ich habe hier die Erdeoberfläche. Ne, das Land in der Erdoberfläche ist nur 29%.
Der Rest sind Ozeane.
Ja, ganz genau. Der Rest, 71%, ist Wasser. Ja. Und das ist so der Wasserplanet. Wir nennen ihn Wasserplanet. Ne?
Ja, der blaue Planet, genau.
Ganz genau. Ne? Und eigentlich die Leute, die Show führen sollte, sind die Fische eigentlich. Ne?
Eigentlich, ja, man nennt die Erde, aber man soll sie eigentlich den Ozean nennen.
Ja, ganz genau. Es ist so die Wasserplanet, nicht die Erde. Ne? Und von diesen 29%, ne, von der Land, Es ist nur eine 71%, die ist bewohnbar. Es gibt so eine Achse, eine 10%, die sind Glaziaren, da wohnt niemand. Ja, natürlich ein paar so an die Grenze von Glaziaren. Mhm. Und
also das Land. Wäre Antarktis und sowas.
Ganz ja. Genau. Und 19% sind so wie unfruchtbare Land. Ja, es gibt ganz wenig Leute, die da überleben können. Und von diesen 71%, von diesen 29%, die Hälfte ist ja schon heute besetzt von Landwirtschaft. Die Hälfte von diesem bewohnbaren Land. Bewohnbares Land. Das Land, ja. 37% ist Wald. Und es gibt so ein 11%, die ist Gebüsch. es ist nicht Wald. Es ist, oder,
keine Bäume, aber auch keine Felder.
Ja, ganz genau, ja. So wie Gebüsch. Ja. Ja. Nun, hier kommt das Interessante. Von dieser 50%, ja, von diesen 50%, das ist Landwirtschaft. Es gibt eine 77%, das wir benutzen, um für die Haltung von Tieren.
Das heißt, 3/4
ja, ganz
dieser
genau.
Landwirtschaftlichen Fläche.
Ganz genau. Ja, für Fleischproduktion und für Milchprodukte. Ja, voll viel eigentlich. Und 23% für nützliche Pflanzen, auf pflanzenbasierten Nahrungsmittel. Hm.
Das heißt, in diesen 3/4 sind auch schon die Futterpflanzen eingerechnet, die an die Tiere dann gehen.
Ja, ganz genau. Ich glaube schon, ja, ganz genau. Weil natürlich die Tiere werden die Pflanzen fressen.
Ja, ja, ja.
Aber hier kommt etwas, das ich finde sehr zynisch oder sehr unglaublich. Von diesen super großen, no, 3/4 von das Land, das ist nur für die Fleischproduktion und Milchprodukte und so weiter, das produziert nur 18% von den globalen Kalorien Versorgung, unsere Kalorienannahme.
Ja, das heißt, wir brauchen 3/4 des Landes, um ein 1/5 der Ernährung sicherzustellen.
Ganz genau, ganz genau. Und die andere ist bei 80% von den Kalorien, der globale Kalorienannahme, kommt von Pflanzen. Ne? Das ist so, wir brauchen eine unglaublich große Menge von Land und nur eine ganz kleine Teil von unserer Kalorienannahme und Kalorienversorgung zu decken.
Ja.
Und von diesen Kalorien, von diesen 18% kommt die Protein. Ja, die Protein, dass wir. Aber von diesen 18% ist nur eine 37% von der Protein, die globale Proteinannahme. Und das ist in Ländern, nicht in Ländern, aber natürlich, das ist global, aber in Ländern, wo man viel Fleisch isst, ist natürlich mehr. Aber global gesehen, 36% von der Protein kommt von Pflanzen. Ne?
Ja.
Pflanzenbasierte Nahrungsmittel. So, das ist eine ganz groteske wie heißt das? Eine Balance, finde ich.
Ja, das ist ein bisschen aus dem Verhältnis, muss man schon. Was heißt ein bisschen? Das ist völlig aus dem Verhältnis.
Ja, ganz genau, weil wir benutzen einfach so viel Land, um Fleisch zu produzieren, und das Fleisch bringt uns nicht so viel eigentlich,
ja, ja,
wenn wir die Nahrung. So.
Jetzt könnte ich aber hergehen und sagen, wenn ich jetzt hier rausgehe und mir die Felder anschaue, beziehungsweise wenn ich auf die Schwäbische Alb hochfahre oder ins Illertal raus, das sind ja nicht 3/4 der Felder jetzt für die Tiere da. Oder ist das tatsächlich so? Oder man muss das natürlich weltweit sehen wahrscheinlich. Dass
ja.
Es sicherlich Landstriche gibt, wo alles nur für Fleischproduktion verwendet wird.
Ja, aber hier zum Beispiel, ich wohne auf dem Land hier und eigentlich viel von diesen Feldern sind für die Tiere, die du nicht siehst. Weil die Sache hier in Deutschland ist, dass du die Tiere nicht siehst, weil die Tiere sind
Ja, die sind im Stall gut.
Im Stall.
Also Schweine sieht man ja eigentlich nie draußen. Die Schweine sind eigentlich immer im Schweinestall.
Ja, ganz genau.
Große Schweine.
Ich habe in Dänemark 8 Jahre gewohnt und in Dänemark es gibt 5 Millionen Menschen und 25 Millionen Schweine. Und ich habe nie eine Schweine gesehen in Dänemark.
Ja, krass.
Ja? Und diese ganze Flächen, die da sind, diese ganze wirtschaftliche Flächen sind, um die Schweine zu futtern.
Ja, ja. Ja, gut, klar, wenn es 5-mal so viele Schweine gibt wie Menschen, die müssen auch irgendwas ja, zu sich nehmen, klarerweise.
Ja. Und dann, jetzt machen wir weiter, aber zuerst möchten wir ein Lied hören. Vielleicht machst du eine von deinen und dann bin wir so mehr in der andere.
Soll ich mal?
Ja. Genau, mach du, was willst was, du?
Ich habe uns heute ein bisschen Punk mitgebracht.
Oh, yes.
Von Emily and the Sniffers, letztjähriges Album, das 3. Album der Band aus Australien. Hören wir einfach mal rein. Emily and the Sniffers, viel Spaß.
So, wir sind zurück hier in Free FM 102,6 MHz in unserer Sendung Weltfunk, die politische Sendung.
Mit dem Thema globale Landwirtschaft.
Ja, ganz genau. Du wolltest was sagen, Matthias.
Ach ja, wir hatten nämlich vergessen, unseren Disclaimer rauszuhauen. Der Disclaimer heißt nämlich, wir sind selber keine Landwirte. Das heißt, über das, was wir heute sprechen, sprechen wir mit einer Außensicht. Also wir erzählen jetzt viel über Landwirtschaft, haben aber selber nie Landwirtschaft betrieben.
Ja,
muss man fairerweise auch sagen.
Ja, ganz genau, ne? Weil das ist eine, ich meine, ich habe an der Uni ja, mit Landwirtschaft und mit der ganzen Umweltschaden und so weiter gearbeitet, aber das ist etwas und die andere... Die Perspektive von Landwirten und Landwirterinnen, Bäuerinnen und Bauern ist ganz auch anders. Ne?
Ja, sieht man aber auch so ein bisschen den Strukturwandel. Also meine Eltern waren keine Landwirte mehr, aber meine Großeltern väterlicherseits zum Beispiel, die waren noch Landwirte.
Mhm.
Den Betrieb gibt es aber heute auch nicht mehr. Also mein Onkel hat den noch weitergeführt und dann nicht mehr.
Ja, das ganz genau.
In meiner Generation hat es sozusagen dann aufgehört.
Ja, ganz genau. Aber das ist ja auch ein Wandel. Ne? Ich habe jetzt schon vor ein paar Jahren gesehen, ich habe mich auch so mit dieser gemeine Agrarpolitik, europäische Agrarpolitik, der CAP, und ein Punkt da kann ich mich erinnern, dass eigentlich in Europa die durchschnittliche Alter der Landwirterinnen und Landwirte ist sehr hoch, weil das meinen, dass sie die meisten sind sehr alt und in die nächsten Jahre werden in Rente gehen und es gibt keine Leute, die ich hoffe übernehmen und dann kommen die großen Transnationalen, die großen Firmen übernehmen diese ganzen Hofe.
Ja.
Und dann wäre es so wie eine Monopolium. Ne?
Das heißt zumindest zu mir relativ oft, also wenn ich mit Leuten aus meiner Generation rede, wo zur Debatte steht, ob man einen Hof von den Eltern übernimmt oder nicht, dann heißt das immer, ja, da muss ich dann sehr viel investieren, um zu modernisieren oder um zu vergrößern. Also ich muss den Stall abreißen, einen neuen hinbauen, doppelt so groß machen, damit sich das überhaupt rentiert.
Ja, ganz genau. Ja, bei uns auch, meine Nachbarn sind alle Landwirte. Alle. Und die sind alle alt.
Ja.
Es gibt ein paar von der jüngeren Generation, aber so, aber vor 30, 40 Jahren, die hatten so Vieh da, Milchkuhen und so weiter. Und jetzt hat keine Milchkuhen mehr. Und die machen zu einfach, weil das lohnt sich nicht mehr. Weil du hast in Holland oder keine Ahnung, diese große, massive Betriebe mit 2000 Kühen und so weiter und die Maschinen und so, und da kannst du nicht mit diesen Leuten konkurrieren. Ne?
Das ist schwieriger. Das Kapital braucht man natürlich erstmal, klar.
Ja.
Und das ist schwieriger aufzutreiben. Ne?
Ja, und ich finde, das ist schon kritisch, weil dann ne, diese Macht, wer produziert das Essen, wird sich sehr konzentrieren in ein paar Hände. Ne? Und das finde ich sehr problematisch. Da kommen die großen Monsanto, weil Monsanto existiert nicht mehr, jetzt in Bayern, ne?
Ja, das gehört jetzt zu Bayern, ja.
Das ist Bayern,
eine deutsche Firma.
Ja, ganz genau. Und da haben die Macht, diese ganz wenigen Firmen. Und ja, das finde ich schon kritisch, weil das ist unser Essen, ne?
Ja, da geht's uns an den Kragen, also oder beziehungsweise an den Magen.
Yeah.
Man hat es ja im Moment in der anderen Richtung, wenn wir Richtung Stromproduktion schauen. Da hatten wir ja bis vor wenigen Jahren, gab es so 4, 5 große Stromproduzenten, RWE, Vattenfall, EnBW, wie sie alle heißen. Und da ist ja jetzt das Thema, dass die Energieproduktion in Bürgerhand übergehen soll. Mhm. Also, dass man viele kleine Photovoltaikanlagen, dass die Dörfer ihre eigenen Windräder haben, etc. Also, da geht es in eine andere Richtung. In der Landwirtschaft sehen wir gerade das Gegenteil. Ja, ganz genau. Dass es mehr konzentriert
ganz
wird.
Genau, ganz genau, ja. Ja, und wir haben, bevor unsere Musikpause, haben wir gedacht, dass wir brauchen sehr viel Land, sehr viel Fläche, um Fleisch zu produzieren. Und das Fleisch eigentlich, und unsere Protein und Kaloriebedarf wird nicht von diesem Fleisch gedeckt, sondern nur ein kleiner Teil. Und Landwirtschaft, die konventionelle Landwirtschaft, ist auch nicht so gut für die Umwelt. Ne? Hat eigentlich die konventionelle Landwirtschaft ist ziemlich schlecht für die Biodiversität. Ne, ist einer der Treiber der, Verlust der biologischen Vielfalt. Man zerstört die natürlichen Ökosysteme und Monokulturen zu installieren, ne, und zu betreiben. Natürlich auch diese ganzen Methoden, wie wir diese konventionelle, wir sprechen über hier die konventionelle Landwirtschaft, ne? Wir sprechen über diese industrialisierte Landwirtschaft, ne? Die ist ziemlich zerstörerisch für die Umwelt. Auch diese Landwirtschaft treibt zum der Wüstenbildung weltweit. Es gibt mehr Wüsten und Wälder, weil einfach diese Methoden zerstören der Bodenstruktur. Und dann die Boden kann das Wasser nicht so gut halten und so weiter. Und auch diese ganze Bodenökosystem wird zerstört, wegen auch die Pestizide und auch künstliche Düngemittel und so weiter und die Traktoren und so weiter.
Das ist wahrscheinlich besonders problematisch in Gegenden, wo das Wasser sowieso schon knapp ist. Ne? Also
ganz genau.
Glaube, wenn man nach Europa schaut, das ist ja besonders ein Thema in Südspanien aktuell, wo sich tatsächlich einfach Wüsten ausbreiten. Und das ist eigentlich die Gegend, wo unsere Tomaten und Gurken herkommen.
Ja, ganz genau.
Sehr viel Wasser brauchen im Anbau.
Sehr viel Wasser brauchen. Ich weiß es nicht, ob du warst schon in der Kanarischen Inseln. Aber da, du gehst da, wie heißen diese Kanarische Insel, diese große, die Haupt?
Oh, Gran Canaria?
Gran Canaria, gehst du nach Teneriffa oder so. Und das sind so, siehst du Sachen, die sind so wie Gewächshäuser für Bananen und so weiter. Die sind aber gewaltig, voll groß in einer Insel, die ist so trocken und da die brauchen Bewässerungssysteme und so weiter. Ne? Und natürlich, wer erntet diese Tomaten und so weiter, das ist auch eine gute Frage. Die Bodenstruktur, die Bodenbiodiversität ist zerstört wegen der ganzen konventionellen Landwirtschaft. Und auch ein großes Punkt ist, dass die konventionelle Landwirtschaft trägt zum globalen Erwärmung bei. Ja, ich glaube, das ist 14% von den ganzen Treibhausgasemissionen kommen von Landwirtschaft.
Ja, es ist interessant, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Ne? Also wenn man an Klimawandel denkt, denkt man immer an rauchende Auspuffe von Autos, Flugzeugverkehr, Kraftwerke etc. Aber ja, Landwirtschaft trägt schon auch was dazu bei.
Ja, ganz genau, weil die konventionelle Landwirtschaft braucht massive Mengen von künstlichem Dünger. Und das zu produzieren, ist sehr energieintensiv.
Da stecken auch industrielle Fabriken natürlich dann im Hintergrund. Also klar, wenn man den Dünger ausbringt, wenn ich im Supermarkt mal die Tomate oder Gurke kaufe, dann denke ich nicht dran, dass da auch nicht nur eine Saatgutfabrik dahinter steckt, sondern auch eine Düngerfabrik,
ja, klar,
die natürlich immense Energie frisst.
Und diese Energie kommt von Erdöl. Ohne Erdöl unsere Landwirtschaft werden nicht funktionieren.
Ja, da sprechen wir nicht nur um den Diesel für den Traktor. Ne?
Ja, ganz
genau. Das ist dann wahrscheinlich noch die kleinste Menge.
Ja, ganz genau. Und danach auch, wenn die Ökosysteme, die natürlichen Ökosysteme werden zerstört, das natürlich setzt CO2 frei. Ne? Und auch die Zerstörung der Boden, die Flug ist etwas, das, weil im Boden normalerweise sterben Pflanzen und so weiter, da wird sich diese CO2 da, wie heißt das? Sparen oder nicht sparen, der bleibt da.
Der Boden wird sich speichern und ein Stück weit auf jeden Fall
speichern. Ja, ganz genau. Aber wenn mit dem Flug und so weiter, wird das freigesetzt natürlich. Ja, und das ist einfach, es ist einfach, die Landwirtschaft ist ein ziemlich großer Faktor, wenn wir über Klimawandel sprechen, mit der Zerstörung der Wälder und so weiter. Und natürlich, es ist eine auch sehr wichtig, sehr interessant, dass die Landwirtschaft ist eigentlich ein grundlegendes Element für eine Zivilisation, für unsere imperiale Lebensweise. Ja, ohne Landwirtschaft gibt es keine Zivilisation. Und ich habe ich bin ein großer Fan von Professor James Scott aus England. Ich kann mich nicht erinnern, wo er in welcher Universität er arbeitet, aber er sagt, dass vor allem die Monokulturen sind sehr wichtig, ne? Weil eigentlich die Monokultur ist, was auch ganz schlecht für die Biodiversität ist. Und die Monokultur ist auch gegen die Natur, ne? Weil in keine natürliche Fläche Wald siehst du das in keine Ahnung wie viel Hektar nur die gleiche Pflanze ist, ja, oder lebt. Es gibt immer so eine Gemeinschaft von Pflanzen und so weiter und Lebewesen. Aber er sagt, dass die Monokultur von vor allem von Körner sind sehr wichtig für uns. Was haben wir heute gefrühstückt? Wahrscheinlich Brot oder Müsli.
Ja, Haferflocken oder Weizenbrot.
Ja, ganz genau so. Und wir essen sehr viel oder Reis oder Nudeln oder Brot. Und auch das Fleisch und die Käse kommen auch von Körnern, weil die Tiere essen normalerweise auch Körner, ne, oder Mais oder andere Futter. Und er sagt, dass wenn diese Landwirtschaft sich entwickelt hat, weil Körner sind sehr, ist eine sehr gute Steuer oder Tribut. Gut. Ja, es ist sehr gut, um Steuern zu anzunehmen.
Das heißt, man kann Körner, wenn man sie hat, kann man relativ leicht abwiegen und auch leicht zerteilen. Ne? Also ja, dadurch, dass sie so kleinteilig sind, kann ich sagen, nimm von diesem Sack Körner irgendwie 5 Kilo raus und das geht ganz einfach.
Ganz genau.
Eine Schweinehälfte kann ich nicht noch weiter zerteilen. Also geht schon, aber dann wird es schwierig.
Ganz genau. Und du kannst das sehr gut transportieren. Ne? Zum Beispiel Weizen ist sehr gut, sehr einfach zu transportieren. Du kannst das lagern. Ne? Und es ist ziemlich leicht, wenn du das mit, und wenn ich sage leicht, ist weil das Wassercontent, das Wasserinhalt ist ganz niedrig. Es ist zum Beispiel der Gegenteil zum in Kartoffel oder Kartoffel kannst du nicht, du kannst Kartoffel transportieren, aber es hat sehr viel Wasser. Ne? Und ein Kilo Kartoffel ist nicht das gleiche wie ein Kilo Weizen oder. Und es dauert, es ist schwer, es ist einfach, meine Kartoffeln sind schwieriger zu transportieren. Und früher, für Steuern, Körner waren sehr geeignet. Und deswegen, diese ganzen Zivilisationen haben sich, wir sprechen über die Zivilisationen, einfach fast alle Zivilisationen haben sich von Körner in Orten, wo man Körner anbauen konnte, gegründet und sind gewachsen.
Hm. Ja. Ich habe das auch von Japan gehört. Japan im Mittelalter, da hat man gesagt, dieser Feudalherr hat nicht so und so viele Gulden oder Taler Einnahmen, sondern man hat das immer in Reis gemessen.
Ganz genau.
Also von seinem Land kriegt er so und so viel Reis raus.
Ganz genau.
Und deswegen ist das Land groß oder klein.
Ja, ganz genau. Und auch die Körner und die Monokultur ist sehr wichtig, weil du weißt zum Beispiel, wenn du ein Feld hast oder viele Felder hast, du weißt genau, wenn die reif werden. Du weißt genau, was diese Person, eine Monokultur zum Beispiel, diese ganzen Pflanzen werden reif sein, gleichzeitig. eigene Maß. Und dann, wenn die zum Beispiel bei einer Untertanen sagen, okay, wir wollen nicht bezahlen, du kannst einfach dahin gehen und sagen, okay, ich ernte das. Vielleicht ernten ist ein bisschen schwierig, aber du kannst einfach alle verbrennen. Du sagst, okay, ich verbrenne dein Ding. Oder du kannst die Leute ein bisschen terrorisieren, ne? Ein bisschen manipulieren mit den Monokultur. Und er macht die Beispiele mit anderen Kulturen. Zum Beispiel, die hatten so Mischkulturen. Ne? Also Leute, die haben nicht diese Monokultursysteme. Und er sagt, dass wenn die Leute nicht Landwirtschaft betreiben, aber zum Beispiel Permakultur oder andere Mischkulturen oder andere Systeme, es ist sehr schwierig, diese Leute zu unterwerfen. Weil die haben normalerweise so sehr viele, eine hochdiversifizierte Wirtschaft, und es ist sehr schwierig, dahin zu gehen und sagen, okay, wie viel kannst du mir geben, weil in den verschiedenen Jahreszeiten werden verschiedene Früchte oder andere Produkte produziert. Die ernähren sich von verschiedenen Quellen, Fisch oder Honig und verschiedene Sachen. Und er spricht vor allem von den Leuten, die weg von diesem Zivilisationsprozess rennen. Ja, und die Leute, die nicht in diesen zivilisatorischen Prozess teilnehmen.
Ja. Das stimmt aber schon, wenn ich jetzt Weizenbauer bin oder Roggenbauer und ich mache nur das, dann habe ich einmal im Jahr die Ernte, wenn es gut läuft, zweimal im Jahr vielleicht, dann habe ich einmal im Jahr das Einkommen, das ganze Einkommen von einem ganzen Jahr auf einen Schlag.
Ganz genau.
Und entsprechend abhängig bin ich dann aber auch davon, dass diese Ernte gut ist. Ganz wenn die schlecht genau. ist, dann stehe ich ein Jahr lang da und muss halt schauen, dass es
ganz im nächsten Jahr besser wird. Ganz genau. Das ist ein großes Problem heutzutage mit kleinen Bäuerinnen und Bauern, die unter Druck gesetzt werden und diese ganze diese konventionelle Landwirtschaft zu anzunehmen oder zu reproduzieren. Glaube ich, wir könnten eine ganz Musikpause machen, und wir werden zuerst Mercedes Sosa hören. Mercedes Sosa ist eine argentinische Sängerin, die uns spricht über das Land, weil wir werden jetzt über die Landkonflikte in Südamerika sprechen, und dieses Lied heißt Cuando yo tenga la tierra, wenn ich das Land habe, und sie spricht über das Land, die würde geraubt von großen Landbesitzern da in Argentinien. Cuando yo tenga la tierra, Mercedes Sosa.
Auf geht's.
Mercedes Sosa mit Cuando tengo la tierra.
Die aufmerksamen Hörerinnen haben es wahrscheinlich gemerkt, davor hat sich noch Queens of the Stone Age eingeschlichen. Make it with you.
was machen wir? Wir machen es weiter mit dem Thema mit Landwirtschaft, globale Landwirtschaft. Wir haben sehr viele Sachen diskutiert eigentlich, aber es gibt auch mit den ein Problem, die zusammen mit der Landwirtschaft kommt, ist die sogenannte Landraub. Ja, das ist ein großes Problem überall. Die Monopolie von Land. Das findet statt auch hier in Europa mittlerweile, aber in den globalen Süden ist es sehr stark. Ich habe Zahlen hier, zum Beispiel International Food Policy Research Institute sagen in 2009, dass mehr als 20 Millionen Hektar sind weltweit geraubt. Natürlich, wenn man spricht über Landraub, ist es sehr schwierig, ne, weil die meiste von diesem Land wird gekauft von großen Firmen in Verträge, die mit die lokalen Regierungen machen. Ja, und dann, wenn man sagt, okay, das wurde gekauft, das wurde nicht geraubt. Aber natürlich dahinter steckt sehr korrupten Systemen. Und normalerweise die Leute, die dieses Land besitzen, kleine Bäuerinnen, kleine Bauer, autochtone Völker und so weiter, werden nicht gefragt. Ne? Und dieses Land wird einfach von der Hand dieser Menschen geraubt. In einigen Fällen, die kriegen eine Erstattung, ein Geld zum Beispiel. Aber natürlich, man kann sich vorstellen, dass Menschen, die abhängig von ihrem Land leben, die ihre Mischkulturen haben, die ihre traditionelle, lokale Nahrungsmittelproduktionssystem haben, wenn sie nicht mehr das Land haben, natürlich, das ist hochproblematisch für ihre Kultur, für ihre Unabhängigkeit und Autonomie. Und da kommen natürlich sehr viele Probleme. Es gibt auch von Weltbank, die in 2011 mehr als 56 Millionen Hektar weltweit, das ist ungefähr wie 1,5 Deutschlands. Und The Grain in 2012 schätzt, dass es gibt 35 Millionen Hektar. So, es gibt verschiedene Schätzungen, die, und natürlich die Schätzung der Dunkelziffer ist sehr, sehr schwierig. Und wenn wir über Landraub sprechen, sprechen wir über Gewalt. Es gibt sehr viel Gewalt, die zusammen mit dem Landraub hängt, die mit der Verbreitung von dieser konventionellen Landwirtschaft hängt. Es gibt natürlich sehr viele Konflikte, ja, über Land, weil Land ist ein sehr wertvolles Gut. Und es gibt eine, es ist natürlich auch sehr schwierig, diese Zahlen, diese Ziffern herzukriegen, weil oft sind die lokalen Regierungen und die nationalen Regierungen, die auch diese Landraub zusammen mit den großen internationalen Firmen treiben. Aber es gibt eine Databank, die heißt indepaz.org in Kolumbien, und die haben zum Beispiel Ziffer für Menschen, die für ihr Land, für ihr Recht auf das Land kämpfen, und die haben so eine Databank, die zeigt, wie viele Leute ermordet wurden wegen Landkonflikten. Und zum Beispiel in 2020 es gab 322 Menschen, die wurden ermordet, nur in Kolumbien. Ja, wir sprechen nur in Kolumbien. So, das ist fast ein Mensch pro Tag, die wurde ermordet, weil diese Person oder diese, normalerweise die sind Leute, die sind so Leute, die arbeiten in der Gemeinschaft für die Rechte.
Das ist halt dann mal jemand, der sich gewehrt hat dagegen.
Ganz genau. Das sind diese soziale Líderes sociales. Die sind Sozialaktivisten. Die sind Aktivisten. In 2021 waren 194. Und natürlich, die meisten von diesen Menschen sind Bäuerinnen und Bauern, sind Menschen, die gehören zu autochtonen Völkern, oder zu BIPOC-Gruppierungen, Black, Indigenous and Other People of Color. Und das einfach zeigt, wie viel Gewalt dahinter steckt. Und diese Gewalt kommt einfach von dieser industriellen Landwirtschaft, die eigentlich für die Produktion von Soja, Reis, und andere Produkte, die wir hier konsumieren auch, weil unsere, zum Beispiel das Fleisch, das wir produzieren hier in Deutschland, teilweise diese Futtermittel kommen aus Argentinien oder Brasil, und da wird der Wald zerstört, um diese Soja zu produzieren. Es ist es gibt ein Lied, die heißt, wir würden gerne jetzt spielen, das ist von Victor Jara. Victor Jara ist ein chilenischer Sänger. Er wurde in 1973 ermordet von der Pinochet-Militär. Die haben gepusht gegen Salvador Allende. Er wurde gefoltert und ermordet, weil er gegen die Militär, die faschistische Militär gesungen hat, Lieder geschrieben hat. Und dieses Lied heißt A Desalambrar. Und A Desalambrar bedeutet so wie diese Stachelrad, die Landbesitzer da in Südamerika und ihre Land zu diese Land, die geraubt wurde von den autochthonen Völkern, von den kolonialen Seiten, zu monopolisieren. Die machen diese Stacheldraht, no, wie ein Zaun in diese.
Die zäunen das Land halt ein?
Ja, ganz genau. Und das Alambraja bedeutet sowas wie diese Zaun wegzumachen. So, das ist Victor Jara mit A Desalambrar. So, das war das Alambrar von Victor Jara, chilenische Sänger. Wir sind wieder hier im Weltfunk, 102,6 MHz im Free FM, Weltfunk, die politische Sendung.
Genau, immer noch mit dem Thema globale Landwirtschaft. Und jetzt haben wir ja über eine Dreiviertelstunde das Thema behandelt und dabei eigentlich hauptsächlich negative Sachen gesagt. Damit wollen wir es aber eigentlich jetzt auch nicht belassen. Also es gibt ja schon auch neben all diesen Problemen, die es weltweit gibt und die auch alle irgendwie miteinander verwoben sind, gibt es auch ein paar positive Beispiele, positive Entwicklungen in den letzten Jahren. Ich werde das so ein bisschen mitverfolgen. Ich habe tatsächlich über das letzte Jahr hinweg, und das ging tatsächlich über ein Jahr, dieser Prozess in Indien, als in Indien Agrarreformen eingeführt werden sollten. Und die Bauern sehr stark dagegen protestiert haben. Also was die Regierung dort versucht hat, ist den Getreidemarkt zu liberalisieren, allgemein den Lebensmittelmarkt. In Indien ist es auch heute noch so, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung direkt von der Landwirtschaft lebt. Hm. Also immer noch sehr agrarisch geprägt, auch wenn man Indien mittlerweile auch kennt mit Megastädten wie Delhi und Mumbai.
Ja.
Ist es immer noch sehr agrarisch geprägt und für viele, viele Menschen, eben mehr als die Hälfte der Menschen, ist der Agrarsektor sehr, sehr wichtig. Direkt für ihr Einkommen. In Indien war es bisher so, dass die Bauern ihr Getreide zu festgelegten Preisen verkaufen konnten an Großmärkten. Das heißt, da gab es immer sozusagen einen staatlichen Zwischenhändler. Also die wussten genau, ich verkaufe mein Getreide und das hat den und den Preis und davon kann ich leben.
Hm.
Und das sollte eben liberalisiert werden. Also dieser Getreidemarkt und auch andere Lebensmittelmarkt sollte so liberalisiert werden, dass auch andere Marktteilnehmer direkt das Getreide kaufen konnten. Was dann natürlich bedeutet, dass die Leute für den Weltmarkt direkt produzieren.
Mhm.
Also man ist dann natürlich direkt an den Weltmarkt gekoppelt, was dann dazu führt, dass man als Bauer das Ganze an große Konzerne vertreibt, die dann natürlich den Preis diktieren können, weil die
ja,
eine gewisse Macht haben. Entsprechend waren die Proteste auch.
Mhm.
Also da gab es über ein Jahr lang Proteste von Landwirten, Straßenblockaden, Protestcamps, also Hier gibt es ja mal eine Traktorstirnfahrt.
Ja.
Und immer pünktlich zur Grünen Woche, die glaube auch im Januar, demnächst wahrscheinlich sogar stattfindet in Berlin, gibt es immer große Proteste.
Mhm, ja.
Aber das ging ja tatsächlich ein ganzes Jahr lang mit Protestcamps, die eigene Infrastruktur aufgebaut haben, eigene Ärzte, die dort gearbeitet haben. Und die haben nicht locker gelassen, bis die Regierung diese Gesetze wieder zurückgenommen hat.
Ja.
Also das zeigt sich schon, man kann die Liberalisierung oder das Ankoppeln an die Märkte, man kann das auch zurücknehmen. Das geht schon. Und wenn man genug Druck aufbaut, funktioniert das offenbar.
Ganz genau. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Vor allem zum Beispiel.
Ja, es hat mich gewundert, dass das tatsächlich dann jetzt gelungen ist. Also man muss da hartnäckig sein, ein ganzes Jahr lang protestieren. Ne? Das ist ja ein Jahr lang, in dem du nicht auf dem Feld arbeiten kannst, in dem du deinen Hof auch irgendwie vernachlässigst oder andere Leute das machen müssen. Das ist schon
und deine Familie
schon krass.
Und deine, ja, ich meine, die sind auch Menschen, die sind nicht reich. Ne? Die Bäuerinnen und Bauer weltweit sind Menschen, vor allem im globalen Süden, sind Menschen, die nicht so viel Geld haben, ne? Weil diese ganze globale Markt Preise sind einfach lächerlich, ne, für was wir für Essen bezahlen und so weiter.
Ja. Und wenn ich plötzlich von einem Jahr auf das andere von meinem garantierten Preis wegkomme und dann plötzlich mit Weltmarktpreisen arbeiten muss, das stürzt viele Leute in den Ruin, würde ich mal behaupten. Also wahrscheinlich kommen manche damit klar, aber sicherlich nicht alle und wahrscheinlich die Mehrzahl eher nicht. Ein anderes Beispiel übrigens hatte ich jetzt auch letztens gehört in Indonesien. Indonesien, in Südostasien, da ist auch ein ganz, ganz großes Problem die Abholzung des Regenwalds dort, auf Borneo, Sumatra, hauptsächlich für den Anbau von Palmölpflanzen,
ja.
Ölpalmen in dem Fall. Und Palmöl, man kennt das wahrscheinlich nicht so als normaler Verbraucher, aber Palmöl ist in sehr, sehr vielen Sachen enthalten.
Ich glaube, fast überall, wo
man also kaufen hier. Wenn man Brotaufstriche kauft, wenn man Süßigkeiten kauft, überall. Ganz viele Convenience-Produkte, fast überall ist Palmöl und Margarine besteht zu einem großen Teil aus Palmöl. Das heißt, es ist auch eine Sache, die für den Weltmarkt produziert wird. Und nicht für die Leute in Indonesien, zum allergrößten Teil geht es in den Export nach Europa bzw. in die USA. Und auch da wurde per Gerichtsurteil jetzt mehreren Konzernen verboten, noch mehr Regenwald abzuholzen, um weitere Palmölplantagen oder Ölpalmenplantagen dort hochzuziehen. Auch das ist ein kleiner Lichtblick. Wahrscheinlich hat man das auch hier in Deutschland über die letzten Jahre ein bisschen mitbekommen, die Diskussion über ein Lieferkettengesetz. Mhm. Ein Gesetz, das dazu führt, dass Konzerne in Deutschland auch dafür haften müssen, was entlang der Lieferketten passiert. Also wenn ich als deutscher Konzern Sachen kaufe oder produzieren lasse in Ländern, wo die Arbeitsrechte mit Füßen getreten werden, wo Umweltstandards nicht eingehalten werden, dann kann man die Konzerne auch in Deutschland dafür haftbar machen für die Sachen, die dort schieflaufen. Das wurde jahrelang blockiert, das soll jetzt kommen, noch von der letzten Regierung, soweit ich weiß, eingeführt und soll kommen Anfang 2023, also Anfang nächsten Jahres. Kann aber auch gut sein, dass das jetzt nochmal vorgezogen wird von der aktuellen Regierung. Eventuell sind die da offener dafür. Wird man sehen. Aber auch da scheint sich ein bisschen was zu tun.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, uns Sachen zu verändern. Zum Beispiel, dass wenn wir hier Druck machen an diese großen Konzerne, dass sie Verantwortung von diesen ganzen Schaden und negative Auswirkungen in anderswo Verantwortung nehmen. Ja. Das ist etwas, das ich finde sehr wertvoll, weil, ja, ich meine, die Treiber von diesen ganzen Auswirkungen, diese ganze Abholzung und so weiter, ist einfach, wir konsumieren, aber natürlich, man konnte das ein bisschen anders machen auch, ne? Oder ganz anders machen auch, natürlich. Ich bin auch so ein großer Fan von lokalem und regionalem Konsum. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen mehr so achtsam ernähren, ein bisschen mehr bewusst sein, um was wir essen, wo wir das kaufen, woher das kommt, werden sie sagen, sie verändern natürlich, aber es gibt Sachen, die können wir nicht hier produzieren, natürlich.
Natürlich, denk ans Frühstück, ja, Kaffee, Tee, Kakao, ja, das deswegen, kommt alles nicht von
mir. Und deswegen, wenn wir ein bisschen mehr faire handeln, wenn wir anders produzieren, wenn die großen Firmen ein bisschen mehr verantwortlich sind, zum Beispiel der faire Handel und die Weltladenbewegung und so weiter ist ein gutes Beispiel, ne? Wie konnte man das anders machen?
Genau. Wir hätten jetzt noch super viele Themen. Wahrscheinlich müssen wir da nochmal eine Sendung dazu machen. Da reicht eine Stunde gar nicht. Aber das greifen wir alles nochmal auf. Wir sind jetzt schon fast am Ende angelangt. Uns gibt es wieder zu hören. In 4 Wochen.
In 4 Wochen, ganz genau. Welches Thema haben wir denn?
Eventuell was zum Thema Hate Speech. Ah, aber ja, das schauen wir genau. Noch. Das schauen wir noch.
Ganz genau. Und wir wollten auch zu unserer E-Mail.
Unsere E-Mail, wie heißt denn unsere E-Mail nochmal? Also wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt uns das doch einfach in Schriftform.
Zu Weltfunk.
Weltfunk@posteo.de.
Ja, ganz genau. Und auch eine Hola an Lisa, die mit uns heute was machen wollte, aber hat das nicht geklappt. Aber vielleicht werden wir sie wieder hier haben. Nicht hier, aber sie wird eine Bericht aus Argentinien uns schicken oder so. Das wäre cool. Und ja, verantwortlich für diese Sendung war Mischpult Master
Matthias heute.
Ja, und eigentlich das ist mein Thema, deswegen habe ich heute so viel gesprochen. Alejandro Ceballos. Ja, und ja, wir haben nicht so viel Zeit mehr und wir bedanken uns, dass ihr hier mit uns wart und wir sehen uns in 4 Wochen.
Genau, macht es gut. Ciao.
Ciao.